soll angeblich Zeiten gegeben haben, da wurde der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein hier in der Zentrale des Bauernverbandes bestimmt.
Da fehlt doch mal dieses Junge, dieses Frische. Und ich hätte mir gerade bei den großen Parteien gewünscht, dass die endlich mal ihre Postenverschiebebahnhöfe da aufbrechen und nicht immer nur einen von rechts nach links setzen, sondern auch wirklich mal von unten mal wieder eine Durchlässigkeit, dass da auch mal frischer Wind kommt.
Und wir haben mal so einen kleinen Einblick gekriegt in die Lebenswelten der Stadtleute oder in die Ansichten, weil das hat man halt schon gemerkt, dass die doch auch von der Urproduktion, will ich es jetzt einfach mal nennen, schon relativ weit weg sind.
Die größte Gefahr für die Demokratie sind die Wähler, die es nicht mehr schaffen, zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden.
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung, zu einer neuen Folge von Plan B, Ideen für die moderne Landwirtschaft. Wir sind hier heute in Rendsburg, also wir brauchen jetzt keinen Gastgeber begrüßen in dem Sinne, sondern uns höchstens bedanken beim Bauernverband, dass wir hier heute sitzen dürfen und mit dabei natürlich wieder Tilo. Moin Tilo.
Moin Thomas. Wo wir gerade beim Bedanken sind, wir bedanken uns natürlich auch bei den Sponsoren, aber da du jetzt ja den Gastgeber, der uns hier hostet sozusagen, erwähnt hast, bedanke ich mich dieses Mal vielleicht bei unseren Sponsoren bei New Holland Deutschland und Wüstenberg Landtechnik, dass sie uns ermöglichen, hier wieder zusammen zu sitzen.
Wir sind ja gerade in aufregenden Zeiten, sag ich mal, politisch. Wir haben jetzt gerade das Misstrauensvotum erlebt, in dem Olaf Scholz quasi jetzt in dem Zuge Olaf Scholz die Bundesregierung auflösen lässt. Und du hast auch was extrem Spannendes erlebt in der letzten Woche. Vielleicht können wir damit einmal anfangen, wen du bei dir zu Gast begrüßen durftest am Küchentisch.
Ja, es war eine spannende Vorweihnachtszeit, kann man tatsächlich sagen. Der zweite Advent war es. Da hatte ich den Vizekanzler und da zu der Zeit ja, es ist jetzt ja auch noch, bis es eine neue Regierung gibt, noch Wirtschaftsminister Dr. Robert Habeck, um mal ganz korrekt zu sein, zu Gast.
Einfach nur so?
Ja, einfach nur so, genau. Nein, nicht einfach nur so. Inzwischen sind wir ja Dudes-Freunde. Robert. Robert hat ja in seinem Wahlkampfprogramm, so kann man es glaube ich nennen, hat er sich überlegt, dass er mit den Menschen am Küchentisch ins Gespräch kommen möchte. Und ich habe damals dieses erste Video dazu gesehen. Ich glaube, das ist auch so das erste Video, was auf seinem Instagram-Kanal zu sehen ist, auf seinem Robert-Habeck-Kanal, wo er quasi seine Kanzlerkandidatur am Küchentisch bekannt gibt und eben sagt, er möchte eben gerne an solchen Küchentischen mit den Menschen reden, um wirklich mal ja so ganz, ganz down to earth oder direkt an der Basis die Probleme der Menschen aufzusaugen, um das mal frei zu interpretieren. Und ich fand die Idee super, weil ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen einfach diesen Dialog von unten nach oben. Den brauchen wir natürlich jetzt nicht nur vor der Wahl, den brauchen wir natürlich auch eigentlich weiterhin nach der Wahl, weil ich glaube, Politikverdrossenheit, vielleicht auch das Wandern zu Parteien, die vielleicht nicht so ganz unbedingt im demokratischen Spektrum immer unterwegs sind, zumindest nicht in allen Bereichen, um es mal vorsichtig auszudrücken, liegt, glaube ich, daran, dass Menschen nicht mehr Politik verstehen und ich glaube, dass Menschen auch sich von der Politik nicht mehr wahrgenommen fühlen. Und von daher ist das, glaube ich, theoretisch der richtige Weg, um vielleicht die Menschen wieder ein bisschen dichter an die Politik zu kriegen.
Aber letzten Endes war es ja doch ein Wahlkampftermin, oder?
Ja, es war auf jeden Fall ein Wahlkampftermin. Also das kann man nicht anders sagen. Es ist aber, das muss man auch dazu sagen, es ist eben kein jetzt groß vorbereiteter Termin mit irgendeinem Skript oder irgendwie sowas. Natürlich ist da ein Kamerateam dabei, das ist ganz klar. Irgendwie muss das Video entstehen. Es sitzt auch ein bisschen Presse dabei. Es sind auch Leute aus dem Wahlkampfteam dabei, aber es findet schon so statt, dass er ankommt und du sprichst nicht vorher, sondern wirklich, du bist eben in deinem Haus, in deiner Wohnung, wo auch immer, und er kommt rein und es geht dann wirklich tatsächlich gleich ins Gespräch Und bei uns war es in diesem Fall tatsächlich sogar so, dass noch ein Kollege von mir dabei war. Der saß nicht mit direkt am Küchentisch, aber es war dann so, dass man auch, wenn es mal Themen waren, wo er vielleicht ein bisschen tiefer drin war, dass er dann auch die Themen angesprochen hat, dass da auch wirklich intensiv diskutiert wurde. Das dann nicht fürs Video genommen wurde. Aber es ging dann eben wirklich auch um Themen. Also es ging nicht nur darum, dann einen Film zu erstellen. Das ist natürlich ein bisschen im Wahlkampf schon im Vordergrund, aber es ging auch schon intensiv um Themen.
Hattest du das Gefühl, dass er dir richtig zugehört hat oder war das mehr so ein, naja, ich bin jetzt hier und lass mich mal so ein bisschen berieseln und gut ist?
Nee, es war schon Zuhören und ich glaube, das ist natürlich auch ein Thema, was ihm gelegen hat, aufgrund seiner Tätigkeit als Landwirtschaftsminister hier in Schleswig-Holstein. Ein Thema war ja Bürokratie an vielen Beispielen, aber eben auch am Beispiel Knick. Und da eben, weil wir, das weißt du ja auch, oder das wissen ja gerade die Leute hier aus Schleswig-Holstein, weil wir bei dieser doch landestypischen Knick-Problematik ja oft erleben, dass an dieser Verordnung ständig hin und her gedoktert wird und wir eigentlich gar nicht so richtig wissen, was wir tun sollen. Man muss eigentlich ständig wieder in diese Verordnung reingucken. Normalerweise hast du ein Gesetz, kennst dieses Gesetz, du weißt, woran du dich halten musst. Aber so eine Knickverordnung, an der ständig hin und her gedoktert wird und so, und da war er natürlich gleich quasi ja auf Sendung, weil das natürlich auch eine Verordnung ist, die auch noch aus seiner Zeit stammt.
Ich wollte also gerade sagen, das Elend nahm ja mit ihm seinen Anfang.
Genau. Ja gut, Knickschutz ist glaube ich schon wichtig. Inzwischen ist
will ich gar nicht bestreiten, aber es geht ja darum, wie es gemacht wird. Und wie du ja sagtest, diese Verordnung ist ja jetzt alles andere als übersichtlich mittlerweile.
Ja genau, wir haben ja auch wirklich viel hin und her. Wir haben ja viele Verschärfungen erlebt, die dann auch irgendwann wieder zurückgenommen wurden, weil sie genau wie wir als Landwirte oder als Praktiker es immer gesagt haben, unsinnig sind. Also wir haben ja das letzte, das aktuellste Beispiel, was ja wirklich gerade ganz aktuell ist, ist ja dieser dreijährige Rückschnitt. Also man darf nur alle 3 Jahre zurückschneiden und durfte dann jetzt, oder das aktuell ist es ja sogar noch so, es soll sich jetzt ja erst im nächsten Jahr ändern, durfte dann immer nur alle 3 Jahre den einjährigen Zuwachs zurückschneiden. Also das ist natürlich totaler Quatsch, ne? Also das hat auch nichts mit Knickpflege zu tun. Also so ein Knick, der muss, und wir tun das bei uns in der Firma, und so ein Knick, der muss auch angefasst werden und der muss auch wirklich regelmäßig vernünftig zurückgeschnitten werden. Das muss alles natürlich ordentlich gemacht werden, aber nur dann ist er auch wüchsig, nur dann wird er auch dicht, nur dann wird er auch das Ökosystem, was wir eigentlich brauchen. Ne? Und das wissen wir als Praktiker eigentlich so da haben einfach zu viele Leute auch immer mit reingeredet und jeder hatte irgendwie so eine kleine Befindlichkeit. Aber da war er natürlich sehr schnell auch in der Thematik und konnte da auch was zu sagen.
Ja, aber wie ist so einer denn, ich sag mal, wenn den Grünen wird ja immer vorgeworfen, diese grün-ideologische Brille aufzuhaben. Jetzt hast du ja den Blick so ein bisschen auf die Praktiker gewendet, denke ich mal. Oder das ist ja zumindest der Ansatz, den man dann verfolgt, wenn man so ein Gespräch führen kann und darf. Versteht er das, dass wir als Praktiker mit solchen Geschichten wie diese Knickverordnung ist ja jetzt bloß exemplarisch, aber die ist ja über die Jahre und über die Legislaturperioden und über die verschiedenen Vertreter im Amt als Minister gewachsen und hat sich da immer weiterentwickelt und damit auch immer irgendwie noch weiter von der Praxis entfernt. Sieht er das so, die Problematik, die wir da haben, oder sagt er, nein, das ist ökologisch so, wie wir das sagen und fertig?
Ein Beispiel war ja, und das ist ja auch in dem Video, von daher haben das vielleicht viele auch ein bisschen vor Augen, wenn sie das Video dann gesehen haben, war ja am Thema Wind, diese Geschichte mit den Seeadlern. Wir haben ja bei uns eben spezifisch das Problem, dass wir, oder was heißt die Lage, die Situation, dass wir Windkraftanlagen, einen Windpark da stehen haben, der ist 26 Jahre alt. So, und wir würden den gerne repowern, der ist aber nicht in der aktuellen Regionalplanung für Windkraft des Landes Schleswig-Holstein, weil alle anderen Faktoren erfüllen wir, also wir könnten es machen, aber es ist ein sogenanntes Seeadler-Dichtezentrum. So, und da sage ich ganz klar, das ist aus meiner Sicht Ideologie. Also, weil erstens, da wird ein riesen Umspannwerk gebaut, also da entsteht technisch auch so viel da oben, wo dieser Windpark ist. Und das ist das Einzige, was da nicht mehr sein darf, aber es gibt einen gewaltigen Zubau an, wie gesagt, an Umspannwerken, an Freileitungen, an Solarparks. Also das ist gerade der Bereich, wo diese Windkraftanlagen stehen, ist einer, der sich technisch wahnsinnig entwickelt. Und da jetzt zu sagen, das ist ein Seeadler-Dichtezentrum, wir dürfen nicht bauen, obwohl alle anderen Faktoren sich erfüllen oder erfüllt sind, das nenne ich Ideologie. Und da hat er natürlich gesagt, er war echt überrascht, dass es nicht geht und war dann auch so ein bisschen sprachlos im ersten Moment. Aber er konnte es natürlich auch ein bisschen auflösen. Also er sagt, es ist eigentlich nicht unbedingt Ideologie, sondern das Problem ist, es ist wieder eine europäische Verordnung. Und diese Verordnung stammt aus einer Zeit, als es nur ein einziges Brutpark Schleswig-Holstein gab. So, und jetzt haben wir natürlich eine Wahnsinnspopulationsentwicklung erlebt. Wir haben, das weißt du ja auch von euch oben, wir haben einen wahnsinnigen Zubau an Windkraftanlagen erlebt und trotzdem hat sich parallel die Population entwickelt. Und eigentlich müsste so ein Gesetz oder so eine Verordnung schon längst zurückgenommen sein. Ich sage aber jetzt auf der anderen Seite, und das ist in dem Video leider nicht drin, es ist trotzdem ein Stück weit Ideologie. Weil warum weist ein Land wie Schleswig-Holstein aufgrund so einer Verordnung Seeadler-Dichte-Zentren aus und warum macht das ein Land wie Mecklenburg nicht? Es ist dann natürlich auch mal noch eine Frage, wer wendet es an, warum wendet man es an, muss es sein und muss es nicht sein? Also ich glaube schon, dass da auch im Hintergrund auch immer ein bisschen Ideologie mitspielt in der Frage, wende ich diese Verordnung jetzt noch an oder wende ich sie nicht an? Ne?
Das ist ja ein Problem, an dem wir gerade wie aus Landwirtschaft ja besonders kranken, dass aus Brüssel eine Verordnung kommt, die vielleicht an sich schon nicht ganz toll ist, aber mit der wir vielleicht noch leben könnten, aber wo dann Bundesregierung und dann die Länder auch nochmal immer jeweils irgendwie was draufsatteln oder dran verändern oder rumschrauben, was dann nachher dieses Ding so komplex und so unübersichtlich macht, dass man da irgendwie so gar nicht mehr drauf klarkommt. Und eben diese Anpassung an die Wirklichkeit, das ist ja was, was wir leider auch in vielen Bereichen immer wieder merken, dass das ja einfach auch nicht mehr zeitgemäß ist, was da dann kommt.
Ja, das jüngste Beispiel ist eigentlich ja diese Geschichte mit den Torten von den Landfrauen. Also das ist ja, finde ich, für diesen Bürokratiewahnsinn in Europa ist das ja einfach, also es ist exemplarisch. Ne? Also für die Hörer, die vielleicht nicht wissen, worum es geht. Es gibt eben eine EU-Verordnung, da soll es um Hygiene gehen, was ja grundsätzlich auch richtig ist. Und aufgrund dieser Verordnung dürfen Landfrauen jetzt keine Torten mehr zu Hause backen und die dann auf irgendwelchen Veranstaltungen verkaufen. Das ist jetzt so ein bisschen exemplarisch. Das trifft natürlich auch auf eine Gulaschsuppe zu, die sie zu Hause kochen oder auf irgendwas anderes. Und das ist ja was das Ehrenamt total zerstört. Ich meine, wir erleben das vor Weihnachten, ne? Diese ganzen Weihnachtsmärkte. Wir haben gerade am dritten Advent bei uns ein Krippenspiel gehabt. Das lebt davon und auch dieses Sammeln von Spenden. Wir haben auf dieser Veranstaltung 3.300 Euro an Spenden gesammelt.
Wahnsinn.
1.500 davon gehen an die Tafel und der Rest geht an 3 gemeinnützige Organisationen im Dorf. Das ist richtig viel Geld, ne? Aber das lebt davon, dass da eben ein Café ist und dass da Torten verkauft werden, die im Dorf von den Menschen gebacken werden und dann da verkauft werden können. Also das ist so ein Torpedieren des Ehrenamts, was wir gerade 3 Tage vorher gefeiert haben, weil wir angeblich 16 Millionen Ehrenamtliche in Deutschland haben. Und dann setzt man solche Verordnungen in der EU um. Also das ist doch, da fährst du dir nur an den Kopf.
Ja, und ich wage zu behaupten, dass noch niemand an einer Lebensmittelvergiftung aufgrund einer Landfrauentorte gestorben ist.
Da könntest du wohl recht haben, ja. Also mir ist zumindest kein Fall bekannt. Aber ich finde das gut, dass du es ansprichst, weil wir leben ja, und wir haben ja auch schon gesagt, wir haben gerade viele politische Umbrüche und wir haben natürlich viele Parteien, die sich jetzt so um die Kanzlerschaft oder um die, Fraktionsvorherrschaft nachher im Bundestag bewerben. Ohne Koalition wird es wahrscheinlich nicht gehen. Und da spielt natürlich bei einem auch immer die Frage pro oder contra Europa eine Rolle. So, und da sind natürlich gerade diese Verordnungen werden immer gerne genommen, um zu sagen, ja, Europa nervt eigentlich nur rum und da kommt sowieso nichts Gutes und die kriegen es eigentlich nicht auf die Kette. Ein Stück weit stimmt das natürlich auch. Also, und ich glaube, dass da aber ein Kardinalsfehler grundsätzlich liegt, der Europa nicht zu grundsätzlich was Verkehrtem macht, nur der einfach mal zeigt, dass in Europa einiges verkehrt läuft. Denn ich glaube, wir müssen uns viel weniger mit solchen Verordnungen beschäftigen, mit Hygieneverordnungen oder so, das muss Ländersache sein, das ist keine Europasache, sondern was eigentlich viel wichtiger wäre, und es gibt ja gar nicht mehr so viele Europäer, wir sind 750 Millionen Europäer, das ist in ganz Europa leben halb so viele Menschen wie in Indien. Ne? Also wir sind ja im Vergleich zu Indien, zu so einem prosperierenden Staat, sind wir ja heute nur noch was ganz, ganz Kleines. Und eigentlich müssten wir doch mal uns darauf konzentrieren, eine vernünftige gemeinsame Außenpolitik zu machen, mal eine vernünftige gemeinsame Marktpolitik zu machen, damit wir mit unserer kleinen Bevölkerung hier in Europa auch wirklich in der Lage sind, uns auch international und eine gewisse Bedeutung zu erhalten, weil sonst, wir sind auf dem Weg zu einer multipolaren Gesellschaft und da wird Europa irgendwann keine Rolle mehr spielen, wenn wir uns mit Torten beschäftigen.
Also einige haben es ja dann drauf. Also wir haben die Eröffnung von Notre Dame gesehen, wo Macron Donald Trump dann eingeladen hat und der ist ja offensichtlich sehr, sehr gerne gekommen. Olaf Scholz war nicht eingeladen. Das ist schon sehr bezeichnend, finde ich. Also welche Rolle, ich glaube, Europa an sich spielt schon noch eine Rolle in der Welt. In Syrien ist das Regime gefallen jetzt vor einigen Tagen. Und auch da ist ja die europäische Außenbeauftragte ganz aktiv unterwegs und regelt da überall drin rum und, glaube ich, findet auch Gehör mit dem, was sie da vorhat. Aber uns Deutsche hört niemand mehr. Und
ja, also ich erinnere mich ja so an Zeiten, dass Angela Merkel war auf solchen Fotos ja gefühlt immer mit drauf. Ne? Also das war eigentlich Standard, dass Deutschland dann irgendwie da immer eine Rolle gespielt hat. Also bestimmt auch neben anderen noch. Aber und wir haben ja aktuell einen Kanzler gehabt. Noch ist er ja, glaube ich, sogar.
Noch ist er, ja.
Genau, also kein vertrauenswürdiger mehr oder kein Vertrauter mehr, oder wie auch immer man das sagen will. nichtsdestotrotz, er hat ja immer gesagt, er hat einen Führungsanspruch. So, wenn ich mir dann anhöre, dass es auch Länder um uns herum gibt, unter anderem auch Frankreich, England, Polen und so weiter, die sich dann auch zusammentun in Sachen Ukraine, aber Deutschland gar nicht mehr ansprechen. Ja, was ist denn dann mit dieser Führungsrolle? Zumal ja am Ende die Kanzlerschaft eindeutig gescheitert ist. Ich meine, Misstrauensvotum. Und sich dann auch noch hinzustellen und zu sagen, ich möchte mein eigener Nachfolger werden. Ich meine, das ist schon abenteuerlich. Ne? Und wir kommen ja, also mir geht's jedenfalls so. Wir haben ja vor gut drei Jahren, muss man ja sagen, haben wir die Situation gehabt, dass wir 16 Jahre Merkel hinter uns hatten. Und wir haben es ja nun gerade in der Landwirtschaft erlebt, diese verkrusteten Strukturen. Und man konnte es einfach nicht aufbrechen. Und eigentlich hatten wir doch alle mal Bock auf was Neues. Und was haben wir gekriegt? Wir haben so einen Politiker gekriegt, der schon 18 Jahre vorher Generalsekretär unter Schröder war, die Harz-Reformen mit zu verantworten hatte, der so eine Cum-Ex-Geschichte, ich will es jetzt gar nicht Skandal nennen, aber so eine Cum-Ex-Geschichte mitgemacht hat, wo er sich ja an vieles nicht so gut erinnern kann wie alle anderen Menschen. So, und der will jetzt auch noch sein eigener Nachfolger werden. Also ich weiß nicht, die SPD, wir haben super Bundestagsabgeordnete in der SPD, der hat sich echt für die Landwirtschaft eingesetzt. Aber ich habe dem ganz klar gesagt, ich sage, mit dem Kanzlerkandidaten würde ich nie auf die Idee kommen, dich zu wählen.
Hat euer Kandidat nicht seinen Wahlkreis verloren sogar? Habe ich sowas gesehen? Aber es spielt auch keine Rolle.
Nee, hat er nicht. Nee, Dr. Klink, der kandidiert auch wieder.
Aber so viel Selbstbewusstsein sollst du erstmal haben. Wie ein Olaf Scholz.
Ist das wirklich noch Selbstbewusstsein?
Vielleicht auch Realitätsverlust, man weiß es nicht.
Ja, also ganz ehrlich, also das ist, damit tut die Partei sich doch auch keinen Gefallen.
Nee, aber gucken wir doch mal weiter. Also ich sag mal, wir haben jetzt 4 Kanzlerkandidaten, ich weiß nicht, ob das, oder die sich selber als Kanzlerkandidaten ins Rennen gebracht haben. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon mal gegeben hat in der Art und Weise. Aber 4, die theoretisch auch die Möglichkeit hätten, von ihren Stimmenanteilen im Moment zumindest in den Umfragen eventuell sogar in die Richtung zu kommen. Aber wo ist die große weltpolitische Kompetenz bei den 4 Spitzenkandidaten? Also die fehlt mir irgendwie ja bei allen.
Also kann ich nur ja sagen.
Es ist ja keiner dabei, wo man jetzt sagt, jo, das ist ein Staatsmann, Staatsfrau. Ja. Also so von dem Format eines Willy Brandt oder eines Helmut Schmidt oder Helmut Kohl. Das waren ja Staatsleute. Also ich habe Helmut Kohl einmal live gesehen. Das war eine imposante Erscheinung, wenn man den vor sich hatte.
Also 2 der von dir 3 genannten Kandidaten sind auch mit Misstrauensvotum aus dem
Amt. Ja, aber die hatten ja ein ganz anderes Standing. Ja. Also sowohl außenpolitisch wie auch innenpolitisch. Die sind an Mehrheiten mit dem Koalitionspartner gescheitert. Gut, das ist Olaf Scholz auch. Aber das Standing, gesellschaftliche Standing dieser Person war ja ein ganz anderes, als es das bei Olaf Scholz jetzt ist. Also ich wage zu behaupten, dass ein Olaf Scholz nicht später mal durch alle möglichen Talkshows tingeln wird, wie es Helmut Schmidt gemacht hat und das gute Gewissen der Republik darstellen wird. Das nimmt ihm nämlich keiner ab.
Wir hatten aber zu der Zeit, ich sag mal, gerade noch auch einen Helmut Kohl und besonders natürlich Helmut Schmidt und Willy Brandt kommen natürlich aus einer anderen Gesellschafts-, ich will nicht sagen Struktur, aber da war die Gesellschaft noch anders motiviert. Also ich glaube, das waren so die Nachkriegsjahre, wo alle irgendwie anpacken wollten. Sie wollten wieder was aufbauen und man hatte irgendwie keinen Bock mehr auf diesen ganzen Jammerkram nach dem Krieg und alles war irgendwie kaputt und man wollte einfach nach vorne, man wollte was Positives. Und wir haben uns, glaube ich, inzwischen in der Gesellschaft angewöhnt, also man geht ja anders mit Opfern um. Also ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen Opferkult, aber es gibt ja schon so dieses Gedenken an Opfer und so weiter. Und ich glaube, dass wir Ja, heute, wenn du kein Held sein kannst, dann wirst du irgendwie zum Opfer, ne? Dann machst du dich selber zum Opfer. So dieses Weinerliche und dieses Jammernde und wie schlimm alles ist und so weiter. Also wir haben heute auch eine anders zusammengesetzte Gesellschaft. Wir haben eine andere Stimmung in der Gesellschaft. Nichtsdestotrotz, ich glaube, was uns einfach fehlt, ist mal jemand, der wirklich die Ärmel hochkrempelt, der vielleicht auch mal ein bisschen jung und dynamisch ist. Und das sind zumindest zwei der männlichen Kanzlerkandidaten definitiv nicht mehr. Die sind ja einfach schon ewig in der Politik. Das sind Politik-Dinosaurier, ne? Also, und da fehlt doch mal dieses Junge, dieses Frische. Und ich hätte mir gerade bei den großen Parteien gewünscht, dass die endlich mal ihre Postenverschiebebahnhöfe da aufbrechen und nicht immer nur einen von rechts nach links setzen, sondern auch wirklich mal von unten mal wieder eine Durchlässigkeit, dass da auch mal frischer Wind kommt.
Ich sag mal, gerade bei der CDU ist das natürlich ein Problem, was deutlich länger zurückliegt und was natürlich über Merkel auch gewachsen ist, ne? Da wurde ja wirklich alles, was da irgendwie an Chancen herangewachsen ist, das wurde ja weggebissen nach links und rechts. Und das ist natürlich für so eine Partei dann irgendwann auch tödlich, wenn da ist ja dann nichts mehr. Die Decke wird ja dann so dünn, einfach weil keiner sich hochgetraut hat. Das sind alles, ich weiß nicht, ob man so sagen kann, aber viele, viele Speichellecker unterwegs, die immer irgendwo im Fahrwasser von Merkel-Getreuen da unterwegs waren. Und ja, so richtig was Selbstbewusstes, Starkes nach vorne kommt da dann nicht. Und das sehen wir ja auch im europäischen, bei unseren europäischen Nachbarn. Die Parteien, die da Mehrheiten gewinnen, das sind Persönlichkeiten. Das sind Leute, die häufig dann eben auch dem rechten Spektrum zugeordnet werden müssen. Aber die dem Volk aufs Maul schauen, die sagen, was die Menschen bewegt, die auch Probleme angehen wollen zumindest, die Menschen bewegen. Aber wo bleiben wir da ab zur nächsten Wahl? Also das macht einem ja schon erhebliche Sorgen, ob es in den nächsten 4 Jahren dann in irgendeiner Art und Weise besser werden kann, überhaupt mit den Leuten, die da im Moment so unterwegs sind, oder?
Also ich tue mich schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist ganz, ganz schwer, da eine Entscheidung zu treffen. Gerade wenn man zum einen erstmal nach den Personen geht, dann kann man natürlich auf der anderen Seite nochmal in die Wahlprogramme reingucken, die ja aber auch noch nicht alle draußen sind. Ich glaube, die AfD will erst im Januar irgendwie ihr Wahlprogramm beschließen. Oder die FDP hat, glaube ich, ja, genau. Und die FDP hat, glaube ich, heute, ne, sollte das, glaube ich, rauskommen. Und die anderen sind ja gestern, glaube ich, rausgekommen, wenn ich das so richtig jetzt im Hinterkopf habe. So, lage mich nicht auf einen Tag fest, aber so um und bei. Und da muss man natürlich dann vielleicht mal reingucken, was steht da eigentlich nachher genau drin. Ne? Und das spielt natürlich auch neben den Kandidaten noch eine Rolle. Aber was so für mich so bezeichnend ist, ne? Und also das ist was mich auch wirklich einfach ärgert, ne? Also wir haben ja nun wirklich eine Julia Klöckner als Landwirtschaftsministerin erlebt, ne? Und also was war das für eine Katastrophe? Und wir erinnern uns alle noch an diese Äußerung, was interessiert mich die Umwelt in den anderen Ländern, so nach dem Motto,
da müssen die sich drum kümmern.
Also so ne? und also ja, die hat ja nun wirklich auch echt Mist gebaut, ne? Muss man mal auf gut Deutsch sagen, also Weizenbiene und was haben wir alles erlebt mit ihr? Die läuft da jetzt rum und man hat das Gefühl, die will irgendwie Wirtschaftsministerin werden. Also was stimmt mit diesen Parteien nicht? Was stimmt mit denen nicht, dass die nicht irgendwann mal merken, die haben es damals nicht hingekriegt, wir brauchen andere Leute.
Aber auch da ist wieder vielleicht, haben wir auch ein gesellschaftliches Problem, wo Scheitern immer noch als Erfolg gewertet wird. Also es ist ja in der Politik, zurücktreten ist ja irgendwie komplett aus der Mode gekommen. Und wer scheitert, der wird ja dann noch hofiert, ach Mensch, ja, da ist ihm jetzt ein Missgeschick passiert. Naja, beim nächsten Mal macht er es besser. Ne? Und das ist ja, weiß ich nicht, finde ich ganz grausam. Also diese Abkehr von der Erfolgsgesellschaft, das sehen wir ja auch überall immer wieder. Und auch das macht einem Sorgen, wenn es bei Bundesjugendspielen keinen ersten, zweiten, dritten Platz mehr gibt, weil die Kinder dann so gekränkt sind. Natürlich sind die gekränkt, aber das gehört im Leben halt auch manchmal dazu, dass man halt nur Zweiter, Dritter oder vielleicht auch mal Letzter wird. Und dann rappelt man sich auf und guckt da nach vorne und macht es beim nächsten Mal dann hoffentlich auch besser. Aber solange wir irgendwie in so einer Schiene sind, wo es immer heißt, naja, ach Mensch, der kann das halt nicht so gut. Aber trotzdem macht er ja sein Ding. Das ist schwierig und das haben wir bei den Politikern, ich weiß nicht, ob es da seinen Anfang genommen hat, aber das ist da ja so ausgeprägt, dass es gar nicht auf Leistung ankommt, sondern einfach nur da zu sein.
Genau, und das ist ja eigentlich falsch. Also die Politik darf ja in dem Fall, glaube ich, kein Spiegel der Gesellschaft sein. Und wir hören ja auch jetzt im Wahlkampf immer mal wieder das Wort Leistungsprinzip, was ich grundsätzlich auch richtig finde. Ich glaube, dass Menschen, die Leistung bringen, die müssen auch zumindest für diese Leistung belohnt werden. Also das ist meiner Meinung nach Fakt. Und das Gefühl hat man ja heute, kennen wir beide als selbstständigen Unternehmer, ja oft nicht mehr. Ne? Also man hat ja immer so das Gefühl, Mensch, wir machen und tun und arbeiten und ja wirklich auch nicht ganz wenig Stunden und auch schon körperlich hart und ja, am Ende des Tages so richtig was überbleiben, das wird dann auch schon schwierig nachher. So, und auf der anderen Seite finde ich aber auch, wir müssen halt auch aufpassen, dass wir die Schwächeren in der Gesellschaft nicht abhängen. Das dürfen wir auch nicht. Ne? So, und es ist immer ein Stück weit eine Gratwanderung. Aber dieses, die Schwächeren nicht abhängen in der Politik, ne, das ist meiner Meinung nach ein Fehler. Also damit meine ich jetzt nicht irgendwie Leute, die vielleicht gehandicapt sind oder irgendwie sowas. Aber wer politisch nicht in der Lage ist, einen vernünftigen Job zu machen, der hat da nichts zu suchen. Weil es geht am Ende darum, eine Gesellschaft, ich sag mal, sicher in die Zukunft zu führen, unsere Lebensräume hier zu erhalten, die Wirtschaftsfähigkeit zu erhalten, dieses Volk vernünftig zu ernähren, all diese Themen, die müssen ja, das muss ja geleistet werden. Und da brauchen wir keine Menschen, die in der Politik nicht in der Lage sind, einen guten Job zu machen.
Nein, das meine ich ja. Also für uns als Unternehmer oder zumindest für mich als Unternehmer habe ich irgendwo den Anspruch, erfolgsorientiert zu arbeiten. Und mein Job ist es dann, die Schwächeren, ich sag mal jetzt in meinem Team, so einzusetzen, dass sie einen guten Job machen können. Das ist meine Position als Führungspersonal, zu gucken, okay, der kann nicht ganz so viel, der kriegt jetzt einen anderen Job und da kann der dann aber glänzen. Wenn wir das hinkriegen, dann können wir alle erfolgsorientiert arbeiten. Aber die Politik ist ja nicht in der Führungsrolle, sondern die Politik oder viele Politiker haben das Gefühl, die sind auf den Plätzen, wo wir normalerweise sagen so, naja, okay, komm, du machst jetzt mal eine andere Arbeit und da kannst du nicht besser sein. Nur ist über den ja keiner, der sie da hinsetzt, wo sie besser sein können, sondern die sind eigentlich an der Spitze und müssen eigentlich durch eine gewisse Stärke und eine Führungsrolle glänzen. Und es kommt einfach nichts. Also Scheitern wird als Erfolg verkauft. Und da haben wir gesehen bei den beiden Vorsitzenden der Grünen, die ja auch kläglich gescheitert sind in ihrer Arbeit und abgesägt wurden dann jetzt kürzlich. Aber wo das denn hingestellt hat, ja, wir haben unser Bestes gegeben. Wir sind halt, ja, die haben uns ja nicht verstanden. So wird es ja auch häufig dann verkauft. Also
ja, ich weiß, was du meinst. Also
ich weiß nicht, vielleicht drücke ich es falsch
aus. Nein, es ist schon genauso, wie du sagst. Das ist genau richtig. Also wie gesagt, wir bräuchten einfach starke Persönlichkeiten in der Politik. Und wie du es am Anfang schon mal gesagt hast, ne, es ist so oft dieses irgendwo sich hochdienen und ja immer gefallen und im richtigen Moment dem Richtigen die Aktentasche hinterher tragen und so. Und dann kommt man schon wieder ein Stück weiter. Ja, tut mir leid, aber es ist doch genau so, ist es doch. Zumindest wirkt es für die Menschen so. Und ich glaube, wir sind da nicht alleine, dass das für uns so wirkt. Mag ja sein, dass es vielleicht auch ein Stück weit anders ist, aber dann verkaufen sie sich einfach grottenschlecht.
Wo geht die Reise agrarpolitisch hin, wenn du so siehst? Ich weiß nicht, ob du die schon mal reingelesen hast oder schon was gehört hast aus dem Parteiprogramm, außer das, was Robert dir am Küchentisch vielleicht ein bisschen erzählt hat. Oder vielleicht hast du auch eine Vorstellung, wo es mit den einzelnen Parteien hingehen könnte. Ich sag mal, wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten doch immer mal wieder so Seitenblitze gehört von einigen Seiten, was man so vielleicht vorhaben könnte oder wo die politische Richtung hingeht. Hängt natürlich auch immer mit der möglichen Koalition nachher zusammen. Aber womit müssen wir womöglich rechnen?
Also das finde ich persönlich im Moment ganz, ganz schwer abzuschätzen. Das ist genau wie du sagst. Hängt extrem davon ab, wie die Koalitionen nachher aussehen. Und ich gehe davon aus, dass es Koalitionen werden. Hängt natürlich dann auch von der Gewichtung in den Koalitionen ab. Ich glaube, mit einer Brandmauer-Koalition, wollte ich gerade sagen, mit Schwarz-Blau, würde das ganz anders aussehen als mit Rot-Grün, um mal jetzt einfach so die Extreme zu nennen. Ne? Wir wissen im Moment, glaube ich, tatsächlich nicht, auch wenn die Umfragen sich so in gewissen Bereichen stabilisieren, dann könnte man natürlich von Schwarz-Grün ausgehen. Ob sich dann viel verändert, weiß ich nicht. Mit der Personaldecke im Moment kann ich mir nicht vorstellen, dass sich da viel verändert. Für uns als Landwirtschaft ist ein bisschen die Frage, wer macht's dann? Macht's dann Felsner, der ja im Moment von der CSU, glaube ich, ins Rennen geschickt wurde, als der mögliche Agrarminister, wenn die CDU, CSU da die Mehrheiten hat? Oder macht's dann, wenn wir Schwarz-Grün haben, doch ein Grüner?
Ich wollte gerade sagen, meinst du nicht, die Grünen würden so ein Ministerium für sich beanspruchen, wo es ja doch eigentlich bei der Agrarpolitik um deren selbsternannte Kernkompetenz geht? oder um deren Herzensthema.
Naja,
es wird schwierig, das Ministerium für die CDU zu beanspruchen in so einem Fall.
Da hängt natürlich mal so ein bisschen von den Mehrheiten ab, wie weit die nachher auseinanderliegen, wie viele Ministerien gibt es, auf wie viele kannst du Anspruch erheben. Ich glaube, vorneweg wird man auf jeden Fall ja bestimmt auch das Umweltministerium wieder im Blick haben. Ob man nochmal auf Wirtschaft zugreift, tja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist ja, Energiewende hängt da ja mit dran. Von daher ist es ein grünes Thema. Mhm. Und am Ende muss ja auch alles das, was man tun will, also Klimaneutralität, all diese Themen, alles das muss bezahlt werden und dafür braucht man eine leistungsfähige Wirtschaft. Das ist einfach so. Ne? Das Geld, was man ausgeben will, muss man ja eigentlich grundsätzlich erstmal vorher verdienen.
Mhm. Jetzt hatten wir Europa schon mal angekratzt und wir haben das Thema Agrarpolitik gerade zu packen, denn treibt es einen ja quasi förmlich in Richtung Mercosur.
Ja, war auch ein Thema am Küchentisch. Und da hatte ich natürlich genau die andere Seite mit am Küchentisch sitzen, mit dem Bundeswirtschaftsminister. Und am Ende ist natürlich so ein Freihandelsabkommen, wir als Landwirte sind eigentlich ja immer, ich sag mal, gefühlt auf jeden Fall, oder sind es dann auch, sind ja immer so ein bisschen die Opfer. Also man erschließt Wirtschaftsräume für die gesamte Wirtschaft, wo es bestimmt, ich glaube, hier geht es um Volumen von 55 Milliarden Euro Wirtschaftsleistung, die da zusätzlich generiert werden sollen, wenn ich das jetzt so die Zahlen richtig im Hinterkopf habe. Und der Wirtschaftsraum umfasst, glaube ich, nachher mit den 450 Millionen EU-Bürgern, die wir haben, und den 320 Millionen im Mercosur-Raum irgendwie 770 oder 790 oder irgendwie sowas Millionen Menschen. Das ist, glaube ich, eine der größten Freihandelszonen. Ich kann natürlich verstehen, dass man das jetzt ein bisschen mit Druck nach vorne schiebt, weil man auch Angst hat, dass Trump eventuell wirklich mit seiner Zollpolitik da auch Märkte für uns schwieriger zugänglich macht. Also aus wirtschaftlicher Sicht, aus Sicht des Bundeswirtschaftsministers kann ich natürlich das Vorgehen gut verstehen. Ich sage natürlich aus landwirtschaftlicher Sicht, wir werden hier ständig mit hohen Auflagen belegt. Und wir haben hier Pflanzenschutzmittel seit Jahrzehnten verboten, die da noch eingesetzt werden. Wir schimpfen über gentechnisch verändertes Soja. Wir kennen das alle, Milchviehbetriebe, ne? GVO-frei, GVO-freies Futter und solche Sachen. GVO-freie Milch nachher am Ende. Das sind natürlich alles Themen, wo wir sagen, die werden dann eigentlich gefühlt total aufgeweicht. Also die unterläuft man ja ein Stück weit mit so einem Handelsabkommen. So, und auch wenn man dann sagt, naja, wir reden hier ja nur über, was waren das, 180.000 Tonnen Rindfleisch? Ich weiß, ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz im Kopf.
Insgesamt geht's oder importiert werden 200.000 Tonnen.
Genau.
Und zollfrei oder zollvergünstigt, ist ja nicht mehr zollfrei, genau, zollvergünstigt sind 99.000.
Genau.
Und das soll aber ansteigen.
So, und wenn man das dann auf die gesamten EU-Bürger umrechnet, dann landest du ja wieder nur beim halben Steg pro Kopf oder so. Ne? Das ist ja dann auch wieder.
Also diese 200.000 Tonnen sind ungefähr 2,5% der EU-Fleischproduktion.
Genau, genau. Wir haben jetzt aber auch schon, glaube ich, 2,5% sowieso an.
Ja, die Menge ist
verdoppelt sich sowieso dann dadurch, glaube ich, quasi.
Nee, das ist diese 200.000 Tonnen sind die Gesamtimportmenge aus Südamerika, aus dem Mercosur-Raum.
Die dazukommen soll? Nee,
die jetzt importiert wird. Und von diesen 200.000 Tonnen, die wir sowieso schon kriegen, die werden 99.000 günstiger über, ja, die, über das, also ja, es ist, die 99.000 Tonnen sind 1,2%.
Genau, und sie werden halt nur günstiger, sie sind sowieso, ja, schon auf dem Markt. Genau. Und das ist eben, dann ist eben die Frage, was macht es dann markttechnisch für, hat es dann für Auswirkungen, sind die wirklich groß zu merken? Aber dieses Signal, das Signal, was dadurch gesendet wird, zumindest im Agrarbereich und auch im Bereich Ernährungssicherung, und wir haben es erlebt, ne, beim Gas, die Abhängigkeit von Russland, so dieses Öffnen von Wirtschaftsräumen und dadurch sich vielleicht nochmal wieder ein kleines Stück weit mehr abhängig machen von Nahrungsmittelimporten, das ist also in der Signalwirkung auf jeden Fall katastrophal.
Nun weiß ich aus Marktsicht ja als Kuhbauer, also auch 0,5% mehr am Markt kann einen Preis kaputt machen. Also das erleben wir ja bei der Milch immer wieder. Aber ich glaube tatsächlich, also wie gesagt, diese 200.000 Tonnen, die sind jetzt auch am Markt. Und da gibt es spezielle Kundschaften für, die kaufen das auch, wenn es jetzt ein bisschen teurer oder günstiger wird. Das spielt da überhaupt nicht die ganz große Rolle. Und genauso hat europäisches Fleisch oder deutsches Fleisch halt auch seinen Markt, wo es dann verarbeitet wird und dann ist das gut. Ich glaube marktmäßig tatsächlich nicht, dass wir es großartig merken. Aber wie du sagst, also diese Signalwirkung. Und das ist halt auch für die Bauern echt verletzend. Ne? Wir hatten neulich gerade eine Zusammenkunft bei uns mit Landwirten. Und da sagte auch einer, Mercosur macht uns den Markt kaputt und da müssen wir eigentlich was gegen machen. Jetzt sollen wir nochmal demonstrieren fahren. Also demonstrieren im Moment gegen wen? Ne? Also es ist ja jetzt, das Misstrauensvotum ist durch, die Regierung ist mehr oder weniger abgesägt. Wir befinden uns quasi in so einem luftleeren Raum. An wen willst du da irgendwelche Proteste adressieren? Da ist es ja keiner. Also eigentlich musst du warten, bis eine neue Regierung da ist. Das wird dann irgendwann, keine Ahnung, Juni, Juli vielleicht, bis die steht und arbeitet, dass du da irgendwas anbringen kannst. Aber eben diese Signalwirkung, da sind ganz viele Landwirte auch dann sauer drüber. Marktmäßig kriegst du die Leute eingefangen, dass das halb so wild sein wird. Aber das, was du sagtest, ne, dass uns hier permanent irgendwas verboten wird und da drüben ist es egal. Eben, um es mit Julia Klöckner da nochmal zu sagen, da geht ja um deren Umwelt. Was geht die uns das an? Das müssen die selber regeln.
Ja, genau. Also wo du es gerade nochmal angesprochen hast, den Markt, ich glaube, wir sind ja sogar, wir exportieren ja, glaube ich, sogar Milchpulver nach Südamerika. Und
ja, aus Milchbauernsicht ist dieses Mercosur-Abkommen tatsächlich wohl, kann auch eine Chance sein, ja.
Genau, von daher, aber wie gesagt, was du angesprochen hast, ne, diese Signalwirkung, die Frage muss natürlich in dem Fall, wenn man dann wirklich losfährt zu demonstrieren, nicht sein, gegen was demonstriere ich, sondern eigentlich für was demonstriere ich. Ne? Also das ist ja eigentlich viel entscheidender. Ich habe mich immer dagegen gewehrt, gegen was zu demonstrieren, sondern eigentlich muss man, gerade wenn es um solche Themen geht, wie Freihandelsabkommen und so weiter, muss man immer noch mal wieder auf diese Situation, ich habe es eben schon mal angesprochen, Gasmangellage, weil wir abhängig waren, eigentlich brauchen wir eben auch vor dem Hintergrund gesunder und sicherer Ernährung, bräuchten wir doch dieses Thema Staatsziel als Ernährung, dieses Staatsziel Ernährungssicherung, ne? Dass wir wirklich einfach ganz klar sagen, bei allem, was wir an politischen Entscheidungen treffen, gehört in die Abwägung immer diese Ernährungssicherung mit rein. Und die Staatsziele sind Abwägungskriterien, genauso wie der Tierschutz oder der Umweltschutz, die sind ja schon drin, der Klimaschutz soll da ja eigentlich auch gerne rein. So, und dann gehört aber die Ernährungssicherung auch da rein, weil ich sag mal, diese oft angesprochene Sicherung der Lebensgrundlagen, die wir brauchen. Das ist ja nicht nur Biodiversität, das ist nicht nur Klimaschutz, Gewässerschutz, Bodenschutz, sondern das ist auch Ernährungssicherung. Wenn wir uns nicht mehr ernähren können, dann bringt uns dieser ganze Lebensraum nichts. Ne? Also so und deswegen brauchen wir das.
Ja, ohne satt sein taucht alles nichts.
Nee, ist genau. So. Das ist wirklich so. Also und wir haben uns schon so oft damit befasst, ne? Mit diesen ganzen Themen. Und wo wir gerade bei befasst sind. Wir haben ja nun auch Jahresende. Also sehr kurz vorm Jahreswechsel. Und eigentlich haben wir noch ein spannendes Jahr hinter uns, oder? Ich erinnere mich zum Beispiel gerne an unsere Jubiläumsfolge, die wir bei Wüstenberg aufgenommen haben. Die war doch eigentlich, das war doch mal wirklich eine entspannte, lustige Folge. Da durfte sogar Tore mitreden.
Also wir haben ja mittlerweile so viele klasse Gespräche führen können. Also wenn man mal zurückblickt, so das letzte Jahr, angefangen bei der Grünen Woche.
Ja, eines, spannend, ne?
Eines meiner Highlight-Gespräche mit Joachim Rugwied, zu dem ich wohl eine Meinung hatte, auch durchaus eine positive, aber dieses Gespräch, der hat einen so mitgenommen, das fand ich bemerkenswert, wie jemand so viel Leidenschaft und so viel Feuer für diese Branche haben kann und das auch so transportieren kann, Wahnsinn.
Genau, diese Aura, ne? Also die da ja, so in dem ja. Raum so versprüht wurde, die war schon, das war schon gewaltig, das war mitreißend, wie du schon sagst, genau. Aber auf der Grünen Woche auch, eben auch so diese Spontanität, dass man dann so ja bei Agora Agrar mal am Stand vorbeischaut und dann hast du nächsten Tag Professor Grete, der dann wirklich mal so ein bisschen auch ja dieses Thema Agora mal beleuchtet, was steht wirklich dahinter, war ja immer so ein im Raum waberndes Gespenst und eigentlich konnte man ja so gar nicht so richtig greifen, was es ist, ne? Und er hat es einfach mal dargelegt, er hat es erklärt und ich glaube, jeder konnte dann vielleicht da doch nochmal ein bisschen fundierter sich eine Meinung bilden.
Nach der Grünen Woche kam dann schon die Börner mit unserer Jubiläumsfolge.
War das so kurz dahinter? Ich glaube, irgendwas war noch dazwischen. Ich weiß das gar nicht mehr so ganz genau. Also die Reihenfolge nagelt mich nicht fest. Also wenn ich mich recht erinnere, war es tatsächlich die technische Hilfeleistung, die wir im Februar dann hatten. War auch eine mega spannende Folge, die ja so, sich so ein bisschen entwickelt hat aus dieser Geschichte, die letztes Jahr, ich glaube, in Mecklenburg war es, ereignet hat, wo ein junger Mann im Drescher eingeklemmt war, im Korntank und da ja wirklich mit Not-OP-Saal, der aufgebaut wurde, auf dem Feld neben dem Drescher da gerettet werden musste. Mhm. Und da gab es eben Feuerwehrkollegen hier aus Schleswig-Holstein, die gesagt haben, Mensch, das ist ein Thema, da müssen wir ran. Und da hat man mal richtig so einen technischen Hilfeleistung-Tag gemacht, um eben ja, den Feuerwehrkameraden da näher zu bringen, wie man mit solchen Situationen, die ja nicht alltäglich sind, also keine Brandsituation ist alltäglich, aber das ist ja nochmal mehr spezial, um denen das näher zu bringen. Also mega Veranstaltung, auch super spannend, da einfach zuzugucken und natürlich auch mit den Gästen zu reden.
Genau, also ging ja auch viel um Ehrenamt, um Berufs- oder Arbeitssicherheit und doch, das war auch auf jeden Fall spannend und dann anschließend, ich glaube 4 Wochen später, 6 Wochen später kam dann unsere Jubiläumsfolge, ein Jahr Plan B auf der Börler, wo wir dann ja mal ein bisschen zurückblicken konnten und auch mal, ja, nicht ganz so ins fachliche Detail, aber mehr so aus dem Nähkästchen unserer bisherigen Tätigkeit plaudern durften.
Genau, dann 2 Folgen, ne? Haben wir, glaube ich, 2, haben wir da nicht sogar 2 draus gemacht? Einmal die Jubiläumsfolge und dann die mit, wie heißt er noch?
Geschäftsführer Lübcke.
Genau, mit Herrn Lübcke. Auch die spannende Einblicke so in die Historie der Börler, so was er aus Erzählungen noch wusste, was er selber miterlebt hat, wie sich das so entwickelt hat, von an der Schnur lang die Maschinen ganz gerade aufstellen und ist ja schon auch eine gewaltige Aufriss, den die da machen und so, das war aber auch schon cool, ne?
Auf jeden Fall.
Da mal so reinzuhören. Und dann haben wir uns unterhalten nochmal, das war ja tatsächlich echt ein extremer Rückblick schon fast über die Bauernproteste. Ich glaube, die kamen erst so spät, die Folge. Die Bauernproteste waren ja, Kickoff war ja schon Ende des Jahres davor, war ja schon Ende 23 in Berlin.
Ich glaube, der letzte große Protest war 23. Januar.
Genau, aber es fing ja quasi an, als Ruckwied Özdemir mir fast angeschrien hat. Wir kommen wieder. Genau, wenn sie das nicht zurücknehmen, kommen wir wieder so ungefähr. Und wir sind ja wieder gekommen. Wir waren dann ja im Januar waren wir ja dann in Berlin. Da sind wir ja mit unserer kleinen schleswig-holsteinischen Reisegruppe aufgebrochen mit deinen Jungs. Das war echt neben aller Ernsthaftigkeit der Proteste war es ja irgendwie auch eine witzige Tour mit den Jungs. Also muss ich echt sagen. Also hier Grüße an der Stelle mal ans Team Baslund. Wir wollten uns immer noch mal treffen. Das war, und wir haben es dann ja relativ spät erst die Nachbereitung gemacht, weil wir ja immer gehofft haben, ja, da kommt noch mal was. Ne? Also entweder kommt da jetzt mal eine politische Reaktion oder wir fahren noch mal los. Aber irgendwie ist es dann, muss man fairerweise sagen, so ein bisschen im Sande verlaufen. Also wir haben ja dann auch in der Review festgestellt, dass wir über die Proteste gemerkt haben, wie viel Rückhalt wir in der Bevölkerung haben. Also und dass wir es geschafft haben, dass Landwirtschaft mal wirklich wieder Thema an den Küchentischen ist. Auch da war das Thema Küchentisch schon aktuell. Mhm. aber inhaltlich, so ein bisschen.
Ist natürlich die Frage, was zählt letzten Endes mehr? Ne? Ich meine, klar, die politischen Rahmenbedingungen, die tangieren uns jeden Tag bei der täglichen Arbeit, aber wenn wir den Verbraucher, den Kunden, die Durchschnittsfamilie auf unserer Seite haben, zählt das im Grunde, glaube ich, fast mehr als das letzte Gesetz, was in unsere Richtung entwickelt wurde, weil das Verständnis für unsere Arbeit und für unsere Probleme da ist. Und darüber kannst du auch wieder Mehrheiten generieren bei der Politik, ist zumindest meine feste Überzeugung.
Da hast du 100% recht. Ich glaube, viele Landwirte haben noch so ein bisschen im Hintergrund, dass wir als Bauern ja immer ein wichtiger Ansprechpartner für die Politik waren, weil wir einfach eine große Wählerschaft waren. Aber das sind wir einfach nicht mehr. Also früher war es so, wenn du die Bauern geärgert hast und die haben eine andere Partei gewählt, dann hatte das ja richtig Auswirkungen. Ja, heute ist das fast egal. Ne?
Also es soll angeblich Zeiten gegeben haben, da wurde der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein hier in der Zentrale des Bauernverbandes bestimmt.
Sagt man. Ja, aber was, wie gesagt, wie du schon ganz richtig ansprichst, heute ist es eben umso wichtiger, dass wir Bevölkerungsgruppen oder die Bevölkerung an sich einfach auf unserer Seite haben, dass die erkennen, welchen Stellenwert wir haben für deren Ernährung, für deren gesunde Ernährung, für deren langes, gesundes Leben in einem hoffentlich gesunden Lebensraum. Und dass die uns unterstützen, weil dann haben wir auch wieder ein anderes Standing im Auftreten gegenüber der Politik. Ne? Von daher, um jetzt gar nicht mal wegen der Folge, aber nochmal rückblickend, ich glaube, es hat schon was gebracht. Mhm. Auch vielleicht nicht inhaltlich, aber das ist, glaube ich, fast, wie du schon sagst, viel wichtiger. Und danach saßen wir dann ja wieder hier in dem Raum, in dem wir heute sitzen.
Genau.
Weil es standen an die grünen Innovationstage auf dem Gut Steinwehr.
Und da hatten wir Professor Reckleben.
Genau, Yves Reckleben.
Und Jan-Hendrik Ferdinand.
Genau, Namen bin ich immer nicht ganz so gut, aber tatsächlich so war es. Und auch spannend, ne? Ganz spannend. Aber ganz witzig, Wir waren ja nun gerade auf der Eurotier. Und eins der Themen in der Innovationsfolge war ja das Thema KI und auch so ein bisschen KI im Kuhstall und so weiter. Und das klang da ja immer noch so ein bisschen, das wird jetzt auf die Kette gelegt und das geht jetzt los und so und wir wollen. Und als wir da so durch die Hallen gegangen sind, haben wir uns ja zwischendurch doch mal angeguckt und haben gesagt, irgendwie ist das ja sogar alles schon fast da.
Ja, es war ja da. Also das haben wir ja dann nachher im November in einer Podcast-Folge abgearbeitet, die Goldmedaille für die Firma Förster, Thema KI im Kälberstall.
Genau.
Riesenthema.
Mega Folge.
Und kommen wir ja gleich nochmal zu. Und das hat sich tatsächlich auf der Messe mehr durchgezogen. Also ich bin gespannt, was da jetzt auch noch kommt, auch hier von dieser grünen Innovationstruppe. Die haben ja doch einiges angekündigt und ich darf da ja auch an einem Forschungsprojekt noch teilnehmen. Also da werden wir auf jeden Fall dranbleiben und mal gucken, wohin da die Reise führt. Aber es ist ein wahnsinnig spannendes Thema.
Ja, und ich war ja danach sogar dann aufgrund der Folge auch noch auf dem Gutscheinwerk, hab da mal so ein bisschen geguckt. Also da war auch spannend, was da so stand, ne? So zum Thema Robotik und eben auch KI, Einsatz von KI in der Landwirtschaft. Also so, wo man hin will und was man für Ideen hat. Also ist auf jeden Fall ein Zukunftsthema für die Branche. Ne?
Apropos Zukunft, nächste Folge war Ausbildung, glaube ich.
Ah, genau. Bei Sönke,
Holly. Bei Sönke auf dem Hof.
Genau, war auch ein schöner Einblick in seinen Betrieb zum einen und natürlich jemand, der wirklich mit einer gewaltigen Leidenschaft da wirklich über das Thema Nachwuchsförderung erlebt das.
Ausbildung,
Also gewaltig. Das war auch eine richtig, richtig, richtig nette Folge. Also ich auch. Das macht dann auch einfach Spaß, wenn du so Interviewpartner hast, die so richtig für das brennen, was sie tun. Ne?
Ja.
Das war schon richtig cool.
Und anschließend dann, glaube ich, die Norla.
Dieses Mal ja technisch. Genau. Letztes Jahr hatten wir ja den Tierschwerpunkt. Dieses Jahr war es der Technikschwerpunkt. Und da hatten wir ja auch einen unserer Sponsoren mit am Mikrofon.
Genau, Holger.
Siehst du ihn gleich? Holger, genau. Macht immer Spaß, mit Holger zu schnacken, irgendwie zu quatschen. Und das ist ja auch mal so ein bisschen aus dem Leben mit Informationen dahinter und so weiter. Und doch, das war auch eine coole Folge.
Genau, dann hatten wir noch Stefan Gerstheuer von der Messeleitung quasi und Nils Schäfer vom Lohnernehmerverband mit zum Gespräch, um da so ein bisschen verschiedene Einblicke von einigen Seiten so mit ranzukriegen. Das war schon interessant.
Genau, also Nils so als ein Verband, der ausstellt, ne, dafür war er da, auch mal so die Frage, warum machen die das eigentlich und was steht dahinter und so. Stefan Gerstheuer natürlich so über die ganzen Messe-Backgrounds, das ist auch schon spannend und interessant. Ne?
Auch dieses ganze Netzwerken, was da um die Messe herum passiert, das war ja auch ist ja relativ gut deutlich geworden, fand ich. Das war schon.
Genau, mit dem Messerundgang und ja vorher mit der Begrüßung, wo sie dann alle reden dürfen. Und da ist ja dann tatsächlich doch schon so ein Meet and Greet quasi.
Genau.
Ja, ist schon spannend. Aber haben wir nicht irgendwie was vergessen? Hattest du nicht noch so eine kleine Sommertour, so einen kleinen Sommerausflug?
Stimmt, unser kleiner USA-Trip war ja noch.
Genau, und den hatten wir ja, glaube ich, auch tatsächlich einer mit einer Folge vorweg und mit einer Folge in der Review.
Genau, da hatten wir dann Alexander und Jonas noch mit zu Gast und Nikolai als Mitreisende.
Genau, erstmal ging es von Barstow nach Cottbus, von Cottbus nach, wie hieß es noch genau? Nach Chicago, ne? So hieß sie, glaube ich, die Folge oder so.
Genau, wir hatten erst den Deutschen Bauerntag in Cottbus thematisch abgearbeitet, ja.
Richtig, und dann mal kurz so einen Ausblick, was man sich so wünscht, was man sich so erhofft von so einer Reise und dann haben wir nachher nochmal abgefragt, ob sich das denn alles so erfüllt hat und mit welchen Krankheitsbildern so der ein oder andere aus der Reisegruppe zu kämpfen hatte. Auch eine spannende Folge, also hört gerne nochmal rein. Genau.
Also das ist überhaupt ein Erlebnis, das vergisst man ja, glaube ich, nie wieder. Und ich habe ja die Videos, ich habe das Ganze ja für YouTube mit begleitet und die Videos gemacht und da guckt man immer wieder rein und denkt so, geil, ich würde sofort wieder losfahren. Aber so eine Reise ist halt auch nicht aus der Portokasse zu spendieren. Da muss man schon ein bisschen sparen, aber wir werden definitiv wieder losfahren, garantiert. Da gibt es noch viel, viel, was wir da drüben noch sehen wollen.
Genau, da hatten wir natürlich dann auch schon wieder das politische Thema Trump so ein bisschen am Wickeln. Ne? Da war ja auch, wo wir vorhin schon so lange über Politik geredet haben, da habt ihr auch so ein bisschen
erzählt. Ja, und wir haben ja gesagt, also es sollte uns wundern, wenn Trump nicht gewählt wird. Und
Heute ja, witzig, auch so mit diesem Widerspruch, ne? Irgendwie, den ihr da ja auch so skizziert habt. Also auf der einen Seite die Farmer, die eigentlich dringend die Mexikaner brauchen, die aber dann ja irgendwie einen Trump wählen, der eigentlich die Grenze dichtmauern möchte.
Ja, aber weil sie halt irgendwo die gesellschaftlichen Werte, die er vertritt und die Marktaussichten oder die Marktpolitik, die er vertritt, für die halt irgendwo wichtiger ist als die Mexikaner. Das mit den Mexikanern hat sich ja beim letzten Mal, als Trump Präsident war, auch irgendwie geklärt und lief ja auch irgendwie durch.
Also was den Markt angeht, jetzt mal unabhängig kurz von unserem Rückblick, aber was den Markt angeht, da bin ich ja tatsächlich mal gespannt. Also wir gucken ja immer so gerne hier in Deutschland aufs Wirtschaftswachstum. Ne? Wir sagen ja, wir haben jetzt ein negatives Wirtschaftswachstum und Katastrophe und ganz schlimm. So, und die Amerikaner haben, glaube ich, ein Wirtschaftswachstum gehabt im letzten Jahr von 2,5%, wenn ich das richtig weiß. Klingt ja erstmal gut. So, aber wenn ich mir dann angucke, dass die Reallöhne in Amerika seit Jahren, fast seit Jahrzehnten stagnieren bzw. inzwischen rückläufig sind. Also den Menschen geht es eigentlich richtig scheiße. So, also so ein Wirtschaftswachstum sagt jetzt auch nicht unbedingt was darüber aus, wie es den Menschen in einem Land geht. Wir haben negatives Wirtschaftswachstum und die Reallöhne steigen. Ja. Also das ist natürlich, ja, also fiel mir nur gerade mal so ein, jetzt eben, weil du gerade Trump sagtest und so und man immer so auf diese Wirtschaftszahlen guckt, aber
wie es nachher tatsächlich wird, weiß ja auch keiner. Aber das ist halt das, was die Menschen mit ihm in Verbindung bringen und das, was sie halt mehr anspricht, als das, was die Demokraten so verkörpern, ne?
Ja. Ja, ja, das ist so, genau. Norla hatten wir hinter uns gebracht. Was hatten wir denn nach der Norla hatten wir natürlich auch nochmal einen ganz spannenden Gast. Da waren wir in Kiel, ne? In der Staatskanzlei.
Jawohl, unser bisher wohl ranghöchster Gast, den wir begrüßen dürfen von der politischen Position her. Unser Ministerpräsidenten Daniel Günther.
War auch eine klasse Folge, weil natürlich gerade für uns als Landwirte, gerade dieses Thema Schwarz-Grün bei vielen auch ein Reizthema ist. Die Grünen, die man ja immer so als die Ideologie geprägten Feinde ansieht. Und die CDU, die ja eigentlich immer so die Mutterpartei der Landwirtschaft war und die nun beide in einem Bett, um das mal ein bisschen flach auszudrücken, das ist natürlich schon spannend, ne? Einfach mal zu fragen, wie läuft das, wie arbeitet man zusammen, wie bewegt man sich. Ich glaube, wir haben das natürlich hier im Bauernverband auch live mitverfolgt. Also wir sind ja auch beide hier aktiv, du ja noch mehr als ich, aber bin im Umweltausschuss und da war ja natürlich auch das Thema Ostseeschutz beziehungsweise Nationalpark Ostsee auch immer ein Thema. Und da hatte man natürlich auch schon mal so ein bisschen so einen Einblick, wie sowas so läuft und das dann auch nochmal von der anderen Seite jetzt zu hören, so vom Ministerpräsidenten, das ist schon spannend. Also auch eine Folge, in die man immer gerne nochmal wieder reinhört.
Ist ja immer, überhaupt immer spannend, wenn man mal irgendwo hinter die Kulissen gucken kann, ne? Und mal so ein bisschen von hinten rum fragen kann, wie läuft das da? Man sieht ja, gerade in der Politik sieht man ja als Laie immer nur das, was nach vorne ist, das, was in der Zeitung steht. Man liest, wenn es irgendwo knirscht und knarzt, aber wie man so einen Laden dann wieder zusammenhalten kann und wie man die Leute wieder einfängt und sowas, das fand ich schon, das ist ja der Job eines Ministerpräsidenten in dem Falle. Das fand ich schon ganz cool, da mal so diesen Einblick zu kriegen hinten rum rein, ja.
Ja, war auf jeden Fall eine nette Folge und der hat sich auch echt Zeit genommen und war gefühlt jedenfalls doch sehr offen, glaube ich, in dem, was er so erzählt hat. Und das war schon, war schon spannend. Und obwohl Tore gedrängelt hat, dass er unbedingt mit ihm auch noch ins Wohnmobil wollte, für Tores Tea Time, um hier nochmal ein bisschen Schleichwerbung einzuspielen, hat er sich da wirklich nicht aus der Ruhe bringen lassen und hat uns wirklich Rede und Antwort gestanden. Das muss man einfach sagen. Und dann ging es weiter mit, du hattest einen anderen Namen, ich habe immer gesagt, Kuhshit-Bingo. Kuhshit-Bingo. Kuhflan-Roulette hieß es, glaube ich. Kuhflan-Roulette, genau. Lustige Kreidestriche auf dem Rasen auf Hof Baslund und es war, glaube ich, wie hieß sie noch?
Weinrose.
Weinrose, genau. Weinrose durfte die Glücksfee sein.
Für den NDR auf die Wiese scheißen.
Genau.
Um es mal so platt zu sagen. Ja, das war auch sehr spannend, dieses Team vom NDR aus der großen Stadt Hamburg bei uns auf dem Bauernhof zu begrüßen und zu sehen, wie einige Menschen offensichtlich das erste Mal Kontakt mit Kühen haben und mit Landluft und mit vielleicht auch mal Kacke auf dem Hofplatz oder sowas. Das war interessant, ja.
Ja, wenn die urbane Welt mal so auf die ländlicheren Realitäten trifft, dann...
Das ist so und es zeigt einem natürlich auch immer wieder, wie wichtig es ist, ich sag mal, das, was wir hier machen oder auch das, was wir in den sozialen Medien immer wieder machen und ich bin ja hier beim Bauernverband im Öffentlichkeitsausschuss, was wir da auch machen. Also diese Öffentlichkeitsarbeit, versuchen auch rauszukommen aus den Agrarblasen, dahin zu gehen, wo die Menschen sind und die anzusprechen und denen wirklich, du musst immer wieder bei Null anfangen, denen alles vorzubeten, wie wir arbeiten, warum wir so arbeiten, was der Hintergrund dahinter ist, weil sie es einfach heute nicht mehr wissen. Dieses, ich glaube, ich habe das in der Folge auch genauso gesagt, früher hatte jeder noch irgendwo einen Onkel, Tante, Oma, die Landwirtschaft hatte, heute ist das alles mindestens ein, meistens sogar zwei Generationen noch weiter zurück und es fehlt einfach dieses Verständnis für das, was wir so machen und das immer wieder in die Menschen reintragen. Aufruf auch an die Hörer, gerne Richtung Öffentlichkeitsarbeit engagieren, weil das ist wirklich, da ist ein ganz, ganz großer Teil unserer Zukunft drin, glaube ich.
Aber, und das finde ich ja genauso wichtig und deswegen, wir hatten es am Anfang schon, Dialogprozess ist natürlich nicht nur eine Einbahnstraße. Ich glaube, wir müssen auch bereit sein, auch, ich sag mal, die Sichtweise der Menschen, die halt weit weg sind von der Landwirtschaft, auch aufzunehmen und auch zumindest zu verstehen, ob wir sie dann immer ganz teilen oder ob man sie einfach diskutieren muss noch oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass wir auch oft die Sichtweise der Städter gar nicht mehr verstehen.
Teilen müssen wir die gar nicht. Und nee. Ich erwarte auch nicht unbedingt, dass der Städter versteht, wie wir auf dem Dorf immer ticken. Aber wenn das Verständnis da ist und die Akzeptanz, wenn man sagen kann, okay, ich akzeptiere das, dass ihr anders lebt. Das ist halt so, du lebst auf dem Dorf anders und du gehst mit Leben und Tod, zum Beispiel anders um als Menschen in der Stadt, die dann nie mit in Verbindung kommen oder die nie Kontakt dazu haben. Aber wenn man das akzeptiert, dass diese Menschen anders leben, dann sind wir ja schon ganz Ende hin. Ne? Wenn man sich auf Augenhöhe begegnen kann und sagen kann, okay, ihr seid, lebt zwar anders als wir, aber trotzdem können wir uns auch respektvoll begegnen und können Themen respektvoll miteinander diskutieren.
Ja, auf jeden Fall. Also und das, wie gesagt, in allen Bereichen. Das ist immer Kommunikation.
Ist so. Ganz viel Kommunikation hatten wir dann im Anschluss auf der Eurotier.
Genau, da haben wir ja, ich glaube, 4 Folgen tatsächlich aufgenommen. Die erste war, glaube ich, mit ADF.
Genau, also, die haben es ja
durften wir beherbergt. Durften wir am Stand aufnehmen. Die haben uns da einen Tisch zur Verfügung gestellt auf ihrer Bühne, haben aber auch ihre gesamte Technik runtergefahren, damit wir keine Störgeräusche hatten und so weiter. Das war schon echt cool, dass sie uns da so supportet haben und wir dann bei denen auf dem Stand als erstes, wie gesagt, einmal mit ADF über ihre Systeme, ihre Milchreinigungssysteme, Dip-Systeme und so weiter ins Gespräch gekommen sind und dann aber ja auch mit Jonas Helmer King hieß er, glaube ich, war ich mit Nachnamen, bin ich auch nicht so gut, aber vom Kuhhof jemanden hatten, der eben das ADF-System unter anderem neben den SmexTech Bolis und ich weiß nicht, was alles noch.
Unwahrscheinlich innovativer Betrieb.
Genau.
Also wenn man das so gesehen hat, was die für eine Reise gemacht haben in den letzten paar Jahren und ihre Leistung gesteigert haben.
Gewaltig, so. Ganz krass. Gewaltig. Also wirklich spannende Einblicke. Dann hatten wir die Gewinner, der Agri-Influencer.
Genau, die Agrar-Influencer.
Genau.
Richtig.
Auch die? Also wir hatten ja nur 2. Wir hatten ja festgestellt, TikTok ist so schnell.
Ja, der ist uns leider irgendwie verloren gegangen unterwegs.
Genau, dann hatten wir noch, obwohl das war, glaube ich, eigentlich die spannendste Folge für uns. Also wir brauchten ja nicht so viel tun.
Das war Wahnsinn.
Also wir hatten ja den guten Henning Thiele und Peter Zieger als Gäste, die den Podcast eigentlich quasi nach einer Kickoff-Frage übernommen haben.
Ja. Also das war, aber es war so, dass wir hätten auch ein Bier trinken gehen können zwischendurch, das wäre gar nicht aufgefallen.
Ja, warum haben wir es eigentlich gemacht?
So viel Vertrauen hatten wir die beiden dann doch irgendwie nicht. Aber es war, also das war, Henning rief mich, ich glaube sogar denselben Tag, das war der Tag, wo wir auch abgereist sind, rief er mich noch abends an und bedankte sich für dieses Gespräch und sagte, Alter, was war das denn? Ich sag, ja, das haben wir auch gedacht.
Genau. Aber es war ja nicht, dass sie einfach geredet haben, sondern es war ja einfach mega viel Information. Das war also so viel Optimismus in diesem, also so viel Zuversicht auch. In diesem Gespräch, also was die da ausgestrahlt haben und dann auch noch so viel Information da reingepackt haben, das war schon fast einmalig. Ne?
Und es gibt ein Resultat schon oder ein erstes Ergebnis dieses Gesprächs. Also Peter reist jetzt, ich glaube im Januar oder Februar, mit Henning zusammen nach Holland und die besichtigen oder werden zu CRV fahren. und da eine mögliche Zusammenarbeit mal so ein bisschen eruieren zwischen der Firma Förster und CRV Genetik.
Plan B.
Richtig.
Der Plan B für beide Unternehmen.
Wenn da irgendwie groß was rumkommt, dann müssen wir da irgendwie Tantiemen beantragen bei denen.
Ja, darum geht es ja nicht. Ne? Also uns geht es ja nur wirklich darum, dass du also wenn sowas klappt, ne, dass du solche Leute zusammenbringst in so einem Format, also das ist doch, mehr geht doch gar nicht, ist doch gigantisch. Krass. Und dann hatten wir ja noch als letztes, hatten wir noch Performanat, ne?
Genau. Genau, die beiden Damen vom Startup, die mal so berichtet haben, was Messe oder wie wichtig Messe für Unternehmen ist, die auch nicht da ausstellen unbedingt.
Genau, genau. Und heute sitzen wir hier.
Richtig.
Und demnächst zurück. Und demnächst sitzen wir, Blick nach vorne, wahrscheinlich auf der Grünen Woche.
Wieder in Berlin.
Genau. Und ich denke, wir laden einfach mal die Kanzlerkandidaten ein und gucken. Die sind doch eigentlich alle auf der Grünen Woche. Normalerweise können die doch mal kommen und können dann hier mal in die Landwirtschaft kommunizieren, was die so als Kanzler für uns tun wollen.
Ja, die Frage haben wir uns ja nur heute schon gestellt. Wo geht die Reise hin? Da kann man mal direkt fragen. Das ist eigentlich eine Idee.
Genau. Wollen wir mal gucken, wer den Hintern in der Hose hat und antritt.
Aber wir haben noch einen Ausblick nächstes Jahr. Also neben dem zweijährigen Bestehen von Plan B wird nächstes Jahr unser Hauptsponsor oder einer unserer beiden Hauptsponsoren, die Firma Wüstenmech Landtechnik, 100 Jahre alt.
Genau, auch das bestimmt.
Und spannend. Auch das werden wir, denke ich mal, begleiten wollen, unbedingt.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das, auch das ein spannendes Thema. Aber wie gesagt, also die Grüne Woche, das interessiert mich schon. Also weil gerade, eigentlich ist es ja so ein bisschen Ernährungsmesse mit ein bisschen landwirtschaftlichem Hintergrund, aber es gibt halt diesen politischen Teil am Anfang, wo ja wirklich viele hingehen. Und ich glaube, zu dieser Bundestagswahl können gerade diese ersten 2-3 Tage nochmal richtig spannend werden. Und also das interessiert mich einmal selber, aber natürlich auch in dem Fall hier als Podcaster, weil ich glaube, dass man da wirklich auch nochmal richtig spannende Einblicke kriegen kann, in welche Richtung sich da auch Politik entwickeln möchte. Mhm. Inwieweit sie es nachher kann, entscheidet der Wähler im Februar, aber
das ist so.
Es wäre ja vielleicht doch nochmal interessant, dann auch nochmal so in Richtung Landwirtschaft oder an alle, die auch gerade an den landwirtschaftlichen Themen sehr interessiert sind, und das sind ja nicht wenige, da vielleicht auch nochmal zu sagen, was man denn so kann.
Wir bleiben dran.
Ja, also.
Bleibt uns nur noch
allen ein erfolgreiches, gesundes 2025 zu wünschen.
Einen guten Rutsch für die, die uns noch im alten Jahr hören. Und ein frohes Neues für die, die uns im neuen Jahr hören.
So ist das. Ja, vielen Dank, Thomas.
Ja, ich habe zu danken. Es hat riesengroßen Spaß gemacht, das letzte Jahr mit euch beiden. Tobel an der Technik. Und Patrick natürlich, der heute nicht da sein kann, der in der Schweiz sitzt und ich glaube im Januar bei der Grünen Woche auch nicht dabei sein kann, weil da leistet er Militärdienst ab, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, stimmt, das hat er angekündigt. Dass er.
Aber er wird uns ja zumindest aus der Ferne und im Geiste immer begleiten und unsere Social-Media-Kanäle entsprechend pflegen.
Und das tut er regelmäßig.
In altbewährter Weise, ja, genau. Ja, von daher bedanken wir uns dann jetzt noch bei unseren Hörerinnen und Hörern zu Hause unterwegs an den Endgeräten. Bedanken uns bei unseren Sponsoren für die gute Zusammenarbeit und hoffen, dass wir das auch in Zukunft in gewohnter Weise weitermachen dürfen. Und verabschieden uns jetzt, würde ich sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also vielen Dank an alle, ne, an alle von dir schon genannten und natürlich auch von mir den guten Rutsch.
Bis zum nächsten Mal.
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik, führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.